Guten Nachmittag. Bitte diejenigen, die reingekommen sind, es hat noch Plätze verfügbar. Vielen Dank, dass ihr so zahlreich erschienen seid zu diesem nächsten Vortrag. Dumm gelaufen, wie man mit Personendaten nicht, bearbeiten sollte. Ihr habt bestimmt auch schon die eine oder andere unangenehme Erfahrung damit gemacht, aber Martin Steiger ist hier, um uns noch ein paar weitere spektakuläre Beispiele zu zeigen aus dem Alltag. Martin Steiger ist Anwalt und Unternehmer für Recht, spezialisiert im digitalen Raum in Zürich. Er ist unter anderem Sprecher der digitalen Gesellschaft in der Schweiz, langjährig in der schweizerischen Netzpolitik engagiert. Martin Steiger, vielen Dank, dass du heute hier bist und viel Spaß mit deinem Vortrag.
Vielen Dank. Ja, hallo zusammen. Stellt euch vor, ihr seid am Arbeiten, bald ist Feierabend, du musst nur noch einige wenige Briefe zur Post bringen. Du hast diese Briefe dabei, du gehst aus dem Büro, aus dem Haus, du gehst zu deinem Auto, steigst ein und fährst zur Post. Nun, bei der Ankunft auf der Post findest du deine Briefe nicht mehr. Was könnte passiert sein? Was könnte dumm gelaufen sein? Du suchst, du machst den Kofferraum auf, du schaust unter den Sitzen, du schaust überall, keine Spur von diesen Briefen und es ist dir etwas unangenehm. Die Erklärung ist aber ganz einfach. Beim Abfahren hast du leider die Briefe auf das Dach gelegt. Du hattest keine Hand frei und ja, mit Schlüssel und all diesen Dingen. Du hast die Briefe auf das Dach gelegt und leider nicht mehr eingepackt. Und dann bist du losgefahren. Und der Rest ist dann Physik. Die Briefe liegen auf dem Dach, du fährst los. Sehr einfach, sich vorzustellen, was dann passiert. Das ist dumm gelaufen und das ist besonders dumm gelaufen, denn du arbeitest in einer Arztpraxis. Das waren also nicht irgendwie die Briefe, die Postkarten oder so, sondern es war unter anderem Post mit medizinischen Daten an die PatientInnen. Sehr, sehr unangenehm, ist dir sehr peinlich und du gehst dann suchen, ja, du gehst zurück und du findest dann noch solche Briefe, aber es ist wirklich sehr, sehr dumm gelaufen, denn trotz intensiver Suche wurden nicht alle Briefe gefunden. Dumm gelaufen. Und das ist so ein klassisches Beispiel, wie man Personendaten eben nicht bearbeiten sollte. Man sollte Personendaten, also diese Briefe mit den Gesundheitsdaten der PatientInnen, die sollte man nicht in der halben Welt, im Dorf, in der Stadt verstreuen. Das ist nicht die Idee. Allein schon die Adressierung sind ja Daten schon eben auf dem Kuvert, auf dem Briefumschlag zu sehen. Wenn wir von Personendaten sprechen, dann sind wir im Datenschutzrecht unterwegs. Was heißt das im Datenschutzrecht? Wir haben das Datenschutzrecht, das soll uns alle schützen. Über uns, wir sind natürliche Personen, Menschen wie du und ich, werden Daten bearbeitet und wir sollen eben vor den Risiken, vor den Gefahren bei dieser Bearbeitung geschützt werden. Also wenn ich Patient beim Arzt bin, dann soll die Arztpraxis bitte nicht meine Daten verlieren, indem das Schreiben beim Abfahren nicht im Auto liegt, sondern auf dem Auto liegt. Wenn wir diese Begriffe haben, Personendaten bearbeiten, sehr zentral im Datenschutzrecht, Personendaten sind alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person beziehen. Mit dieser Bestimmbarkeit, das ist ein sehr, sehr weites Feld. Viele Personen sind nicht bestimmt, man weiß nicht genau, wer das ist. Aber bei vielen von euch jetzt zum Beispiel, die sind für mich jetzt wohl bestimmbar, wenn ich etwas Aufwand betreibe. Und bearbeiten ist wirklich jeder Umgang mit Personendaten, unabhängig von den Mitteln und Verfahren. Sobald man diese Personendaten berührt und diese Personendaten, die sind eben immer und überall leicht zu finden, dann ist man da sofort drin. Darum soll es heute gehen. Da gibt es ganz viele Pflichten und Grundsätze, die man einhalten muss. Immer aber geht es um die Gewährleistung einer Datensicherheit, die dem Risiko angemessen ist. Mit geeigneten Maßnahmen, mit technischen und organisatorischen Maßnahmen kann man sich einfach merken, das sind die TOM. Die TOM, die müssen geeignet sein, dass eben nichts schiefläuft mit diesen Personendaten. Ein Beispiel, Vertraulichkeit. Die Daten sollen vertraulich bleiben, das heißt, sie dürfen ausschließlich berechtigten Personen zugänglich sein. Auch hier wieder, wenn der Briefumschlag mit den Patientendaten da vom Auto fliegt, irgendwo liegt, ja, dann können diese Daten natürlich unberechtigten Personen zugänglich sein. Und dagegen ergreift man Maßnahmen. Ein anderes Beispiel, vielerorts gibt es einen Serverraum und die technische Maßnahme wäre dann, ja, der Serverraum, der hat eine Tür und die ist verschließbar. Technisch ein Schloss. Organisatorisch, die Tür wird tatsächlich verschlossen und nur berechtigte Personen verfügen über den Schlüssel und man weiß, wer diese Personen sind. Kann auch sein, ja, man muss jetzt einer Person kündigen. Da ist doch blöd, wenn man nicht weiß, wer den Schlüssel hat. Und natürlich sollten eben nicht alle den Schlüssel haben und so weiter. Also das ein Beispiel für diese TOM, für diese Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit. Nun ist dir dieses Missgeschick passiert aus dem Auto. Du entscheidest dich, ab sofort transportiere ich alle Unterlagen im Auto. Ist da naheliegend so der Pfeil, ja, der ist jetzt im Auto. Und was könnte da wieder schief gehen, ja? Das liest sich dann so. Es wurden Papierunterlagen in einem Rucksack transportiert, der im Fußraum hinter dem Fahrersitz verstaut wurde, als die Beschäftigte zu einem Klientengespräch ging. Klientengespräch klingt schon so etwas nach vertraulichen Daten. Ja, das Auto wurde halt mitten am Tag aufgebrochen, der Rucksack gestohlen. Gut, jetzt wurde der Rucksack vermutlich nicht wegen den Daten, die darin waren, gestohlen, aber ist dennoch einigermaßen peinlich. Und da war auch die Regel, und das gilt ja eigentlich auch sonst, ja, Datenträger, die sollten nicht einfach unbeaufsichtigt bleiben, so unterwegs. Wenn man sie im Auto transportiert, vielleicht im Kofferraum und nicht so in ein Gepäckstück, das gestohlen werden könnte. Und bitte auch noch mitnehmen, was man wirklich benötigt. Das sind alles Datenpannen im Alltag. Kleine Dinge, nicht spektakulär. Kein neuer Datenskandal bei Meta, kein neues X-Plane. Man wird davon nicht in den Medien lesen, die sind nicht spektakulär, können aber lehrreich sein, wir können daraus lernen und zum Teil sind sie auch schlicht unterhaltsam. Wenn man eine solche Datenpanne erleidet, dann hat man ja die Neigung, man redet nicht gerne darüber, ja? Ist unangenehm, man spricht nur darüber, wie man muss, aber es gibt eine dankbare Quelle, denn betroffene Personen, die zeigen das allenfalls an, also du erfährst, hey, meine Daten sind abhanden gekommen, dann machst du eine Anzeige und es gibt auch zum Teil eine Meldepflicht bei solchen Datenpannen. Und das landet dann häufig bei den Datenschutzaufsichtsbehörden und die verfassen dann Tätigkeitsberichte, im Normalfall einmal im Jahr und da kann man dann solche Dinge nachlesen. Ist natürlich nicht das Big Picture, ist so mit dem Fernglas, aber da findet man doch schon einiges. In der Schweiz macht das zum Beispiel unsere Datenschutzaufsichtsbehörde, der EDÖB, der eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte. Der veröffentlicht da auch jährliche Tätigkeitsberichte. Wie man sieht, ist das nicht das Kalenderjahr, sondern immer jahresübergreifend, aber eigentlich ein Zeitraum von 12 Monaten. Da übrigens immer noch faszinierend, der EDÖB, der hat so eine Dauerdatenpanne auf der eigenen Website, nämlich die Twitter-X-Integration. Man sieht ja, bei mir ist das blockiert im Browser, aber wenn du jetzt also nach diesem Vortrag auf die EDÖB-Website gehst, um so einen Tätigkeitsbericht runterzuladen und keinen Content-Blocker oder so verwendest, dann erfährt Elon Musk davon. Finde ich sehr speziell für eine Datenschutzaufsichtsbehörde, ist schon länger so, scheint da niemanden zu stören. Vielleicht ist der EDÖB-Dr. Adrian Lopsiger einfach ein großer X-Twitter-Fan, wer weiß. Aber einigermaßen speziell für eine Bundesbehörde. Nun, damit ihr nicht auf diese Websites gehen müsst, Twitter verseucht oder auch nicht. Es gibt von der Stiftung Datenschutz in Deutschland netterweise das Datenschutzarchiv. Da findet man ganz viele dieser Tätigkeitsberichte aus dem deutschsprachigen Raum gesammelt. Deutschsprachiger Raum, also die Schweiz, Fürstenliechtenstein, Österreich. In Deutschland hat jedes Bundesland mindestens eine Aufsichtsbehörde. Da kommt einiges zusammen. Wenn man jetzt diese Berichte liest, so wie ich für diesen Vortrag, da stellt man fest, es gibt riesige Unterschiede. Manche Berichte sind überhaupt nicht hilfreich, andere hingegen großartig, lehrreich, auch etwas Humor. Und wirklich mit Abstand mein Favorit, Schleswig-Holstein. Das könnte auch daran liegen, dass die langjährige Datenschutzbeauftragte Schleswig-Holstein, sie ist eben keine Juristin, wie die meisten die Datenschutz machen, sondern eine Informatikerin. Und ich habe das Gefühl, das schlägt durch. Also man merkt, die versteht etwas mehr vom Thema als viele andere. Kann ich sehr empfehlen. Und dann, das ist Nummer eins, wirklich mit Abstand. Ich werde auch heute viele Beispiele aus diesen Berichten zeigen können. Und die Nummer zwei, die Österreicher. Auch sehr schön, das kann man sagen, da geht besonders viel schief. Aber die haben in diesen Berichten auch so einen sehr netten, trockenen Humor. Wer schon in Österreich war, der kennt das und das schlägt da einfach durch. Wirklich sehr gut. So viel zu dem, gehen wir wieder zurück in die Arztpraxis. Da fallen ja so Röntgenbilder an, vor allem wenn man noch vordigital unterwegs ist. In deutschen Arztpraxen offenbar häufig der Fall, wenn man diese Berichte so liest. Also diese Röntgenbilder, die musst du etwas aufbewahren eine bestimmte Zeit und da willst du sie loswerden, ganz altmodisch. Das kann dann so aussehen. Wer findet den Fehler? Ist übrigens ein echtes Bild. Also es gibt leider Mitmenschen, die haben mehr als 5 Finger an einer Hand. Wenn man übrigens den Wikipedia-Artikel liest, dann steht da, also manche empfinden das auch als hilfreich. Muss also nicht nur schlecht sein. Ja, also, wir hatten eine Arztpraxis, die hat das Problem, jetzt haben wir all diese Röntgenbilder, die müssen wir loswerden. Ja, zum Glück, gab es da ein Unterstützungsangebot. Die waren hoch erfreut, als man ihnen per Geschäftsrundschreiben, Fax, ein Angebot unterbreitete, die Röntgenbilder abzuholen und dafür sogar noch zu zahlen, nämlich 2 Euro pro Kilogramm, denn da sei ja Silber drin. Habe ich auch nicht gewusst. Und die scheinen noch schwer zu sein, wenn man da für so kilogrammweise bezahlt. Und das wurde dann bestätigt. Und dann holte jemand die Röntgenbilder ab. Und es gab sogar eine Datenträgervernichtungsbestätigung. Deutsche Sprache, immer herrlich. Nun, kurze Zeit später hatten die dann irgendwie ein ungutes Gefühl. Wer hat die Dinger eigentlich abgeholt? Sie gingen dann auf die Website der Firma und da gab es Werbung oder ganz viele Kunden in Deutschland und in Polen. Und so in Polen, und sagen, ja, ein Vorteil, ist ja nicht schlimm, wenn die Daten nach Polen vielleicht gehen. Aber da war man dann skeptisch. Das Ergebnis ist nicht nur sichtbar, aber die Datenschutzaufsichtsbehörde hat das dann so betitelt, Abholung und Entsorgung von Röntgenbildern durch eine Fake-Firma. Ich denke, denen ging es um das Silber. Aber vermutlich wurden die Bilder nicht ganz ordnungsgemäß entsorgt, könnte ich mir vorstellen. Gut, wir lernen ja laufend dazu und deshalb sagen wir, okay, die Daten, die müssen in den Datenmüllcontainer. Auch wieder so ein schöner Begriff, hatte ich noch nie gehört, aber das gibt's. Hier ein Beispiel, ein Datenmüllcontainer auf dem Ambulanzfloor, Ambulanz oder Spital oder so, war mit einem Schloss versehen, dieses stand jedoch offen. Der Datenmüllcontainer war also über mehrere Tage frei zugänglich. Er ist schon deutlich gefüllt. Das ist so eine Meldung einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters. Da kann man einmal die KI fragen. Das sieht dann irgendwie so aus. Diese KI-Bilder, die sind immer auf den ersten Blick noch lustig, aber nicht so lange anschauen, denn dann werden sie irgendwie schlecht. Aber kann man sich so vielleicht etwas vorstellen? Ja, da hat man das dann auch angeschaut. Aber auch hier wieder ein Klassiker. Also einerseits zu viele Daten, die noch rumliegen. Dann haben wir alles kontrolliert, diese Datenmüllcontainer. Aber ja, man konnte doch nicht sagen, hat sich da schon jemand bedient. Und ich habe auch schon in größeren Unternehmen gearbeitet. Und dort war der Kopierapparat, war immer so ein Phänomen in dieser Hinsicht. Denn dort wurden Dinge auch ausgedruckt. Das sind ja häufig so kombinierte Kopierer-Drucker. Und wenn man da etwas neugierig war, kann man sagen, oh, was wurde da ausgedruckt und so. Ist also durchaus realitätsnah, was hier passiert ist. Also, dass Menschen eben neugierig sind. Okay, jetzt, wir sollten die Dinger vielleicht nicht in den Flur stellen, in diesen Datenmüllcontainer. Wohin denn sonst? Da hatte eine Schule eine tolle Idee. Die Tonne mit alten Schülerakten wurde zur Abholung über Nacht auf dem Schulhof deponiert. Auf dem Schulhof, also ja, noch mit den Schülerakten. Ich weiß nicht, wie das in eurer Schulzeit war. Also Schülerakten hätten wir, und hätte ich noch spannend gefunden. So, frei zugänglich. Und der war aber auch noch für Passanten zugänglich. Und so überfüllt, da lagen die Unterlagen noch daneben. Also sollte man vielleicht auch etwas darauf achten, ja? Und solche Dinge passieren am Laufmeter, das ist nicht irgendwie exotisch. Nun, wir geben uns ja Mühe, wir wollen professionell entsorgen oder eben auch nicht. Sagen wir, ja, es ist viel zu mühsam, immer dieser Ärger, ich behalte diese Dinge mal etwas länger, kann ich mich immer noch später darum kümmern. Und das dachte sich offenbar ein Pizzakurier. Ein Pizzakurier, ja, wir sind wieder in Deutschland und da gibt's ja so den Ordnungsdienst und so die Abfallpolizei. Die entdeckten wohl 2 verdächtige große Müllsäcke neben einem Altglascontainer, also so Recyclingstelle, Entsorgungsstelle. Und das machten sie dann auf, wie man das halt so macht als Ordnungsdienst. Und da fanden sie ganz viele Kassenbelege mit den vollständigen Kundendaten, Vor- und Nachname, Adresse, Handynummer, Bestellart, Entschuldigung, Zahlart, bestellte Speisen und Beträge. Was machten Sie als nächstes? Sie wollten das näher anschauen und das muss man sich etwa so vorstellen, wenn man den Bericht liest, also totale Schutzausrüstung, denn aus hygienischen Gründen wurde auf eine händische Einzelzählung weitgehend verzichtet, aber es wurden dann 1000 unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen einzeln abgezählt, gewogen und dann kam man so auf eine Hochrechnung auf knapp irgendwie 8000 Belege in diesen 2 Müllsäcken. Auch das immer wieder lustig, diese Behörden mit größter Ernsthaftigkeit beschreiben sie, was sie hier irgendwie gemacht haben. Und allein diese hygienischen Gründe, ja, mit dem Pizzakurier und finde ich noch bemerkenswert. Okay, gut. Dann hatten sie aber dann den Verdacht, das ist nur die Spitze des Eisberges, ja, wer das einmal macht, macht das häufiger. Da wurde die Polizei zur Hilfe geholt, die machten da eine Hausdurchsuchung, konnten Beweismittel finden und ja, der Verdacht hat sich dann bestätigt. Also die hatten da tonnenweise Müllsäcke mit diesen Kassenbelegen, also der datenmäßig eben gar nicht erst entsorgt. Ergebnis, ja, jahrelange unsachgemäße Ansammlung und Lagerung in den eigenen Gewerberäumlichkeiten und dann eben die rechtswidrige Entsorgung. Also ab und zu, vermutlich, wenn der Raum voll war, hat man mal zwei Müllsäcke dann rausgestellt und natürlich frei zugänglich. Eigentlich ist es eine Form der Vorratsdatenspeicherung beim Pizzakurier. Gut, jetzt hatten die wenigstens Videoüberwachung, um diese Müllsäcke zu schützen. Das wissen wir nicht, aber man könnte ja so zwei Kameras irgendwie installieren. Dann kann man sagen, okay, wir würden mindestens sehen, wenn dort jemand diese Müllsäcke irgendwie sich anschaut, da drin wühlt oder so. Wissen wir nicht, ob sie das hatten. Aber das führt uns zu einem Fall in Österreich, in Wien. Da gibt's, wie wir das auch kennen, so Mehrparteienhäuser, Mehrfamilienhäuser. Und da kann es zu Einbrüchen in Kellerabteilen kommen. Und da sagte der Eigentümer wohl, ja, da brauche ich ganz viele Kameras, 38, drei Kameratrappen, um gegen diesen Diebstahl vorzugehen. Eben da will man ja was dagegen machen. Das gelangte dann aber auf das Radar der Datenschutzaufsichtsbehörde in Österreich. Und man könnte sagen, die war not amused. 30 dieser 38 Kameras wurden verboten und dann bleiben noch 8 übrig. 6 waren wohl okay und bei 2 wurde auch noch der Aufnahmebereich eingeschränkt. Die Kameratrappen übrigens, die fallen nicht unter das Datenschutzrecht, da werden ja keine Personendaten bearbeitet. Ist für uns als betroffene Person natürlich ein Problem. Ich sehe der Attrappe ja nicht an, ob die mich filmt oder nicht. Also wir haben diesen Chilling-Effekt, ist aber dann kein Datenschutzthema, sondern allenfalls Persönlichkeitsschutz oder verwandt. Aber filmen ist natürlich immer super, zum Beispiel, wenn man die Polizei beim Einsatz filmt. Hier war das Thema, ja, da wurde die Polizei beim Einsatz gefilmt und dann wurden Bilder bei Snapchat veröffentlicht. Haben wir hier Snapchat-User? Ja, ein paar wenige Strecken auf, entspricht den Erwartungen, dass ihr nicht so schnell Snapchat-affin seid. Also, es ist so, man darf PolizistInnen filmen beim Einsatz und auch die Bilder veröffentlichen, vom Grundsatz her. Aber nicht in jeder Art und Weise. Und wenn man hier den Fall nachliest, dann wurde das zum Teil so veröffentlicht. Da wurde der Bunny-Filter, eben wer Snapchat nutzt, kennt das, ist ein bekannter Snapchat-Filter, Bunny-Filter mit Hasennase, Hasenohren, der wurde verwendet und beim einen Polizisten eingesetzt. Und da sagte dann die Aufsichtsbehörde, das gehe dann gar nicht. Also zum einen wurde ein Polizist unter Verwendung eines Snapchat-Filters mit Hasenohren und Hasennase dargestellt. Das sei dann kein geeigneter Beitrag zu einer Debatte von öffentlichem Interesse. Dann gab es auch noch Sexismus bei der Polizistin. Es war kein Filter, aber ein anzüglicher Text. Und das sexualisierte Emoji, kann man sich jetzt auch irgendwas selbst vorstellen, Kopfkino. Aber eben, man darf die also filmen, aber bitte nicht so. Was für mich übrigens ein interessanter Fall ist, auch aus Betrachtung der Meinungsfreiheit, ja. Also so klar scheint mir das nicht zu sein, dass ich den Polizisten keine Ohren und keine Nase aufsetzen darf mit dem Filter. Aber mach das bitte nicht im Zweifelsfall. Jetzt sagt ihr euch, okay, ich verwende keinen Filter, keinen Bunny-Filter. Aber du kriegst allenfalls trotzdem Ärger. Zum Beispiel in Österreich mit der Freiheitlichen Partei. Wer kennt die Freiheitliche Partei hier? Ist die euch bekannt? Ja, denke schon. Hier zur Illustration. Die Freiheitliche Partei, das ist ihr Chef, das müsste der Herr Kickl sein. Der will den Befreiungskampf und die Remigration. Zitat. Er grüßt auch sehr interessant jeweils. Slogan, die soziale Heimatpartei und so. Man könnte auch sagen, die sind rechtsextrem, rechtsradikal. Gut, die führen Wahlkampf durch, ja, zum Teil sehr erfolgreich. Und da gab es YouTuberinnen, die waren an so einer Veranstaltung präsent, die machen dort Videos und führten Interviews zu Personen, mit Personen zu politischen Themen, unter anderem Asyl, Ausländer. Auch hier wieder kann man sich schon irgendwie vorstellen, was dort gesagt wurde. Jedenfalls eine Person, die befragt wurde, die sah das dann wohl auf YouTube und sie war nicht ganz zufrieden mit dem, was sie gesagt hatte. Sie war interviewt worden, die Beschwerdeführerin, und sie sagte dann, das habe ihr Recht auf Geheimhaltung, das heißt in Österreich so verletzt, dass sie der Veröffentlichung nicht zugestimmt habe. Da machte dann die Aufsichtsbehörde kurzen Prozess und sagte letztlich, aber doch nach intensiven Abwägungen muss man sagen, sagte sie, ja nein, also wenn du hier beim Interview mitmachst, da musst du schon mit dem einverstanden sein. Und wenn du eben dich nicht zum Griff hast, was du sagst, dann ja, Pech gehabt. Aber solche Dinge, letztlich Eigentore, Eigengoals, die passieren immer wieder. Das gibt's auch an einem anderen Ort, nicht nur, wenn man eben in die Kamera spricht und letztlich durch das ja seine Zustimmung erteilt, egal was für einen Müll man erzählt. Das gibt's auch häufig bei der Wikipedia. Bei der Wikipedia gibt's immer wieder Menschen, die erstellen für sich einen Eintrag und dann überlebt er. Ist es so, wenn man für sich einen Eintrag bei der Wikipedia erstellt, dann überlebt er häufig nicht, weil man an diesen Relevanzkriterien scheitert. Aber hier war es wohl ein bekannter Künstler, der war noch nicht da verzeichnet, erstellte einen Eintrag. Und dann, was passierte? Ja, der wurde von anderen Personen abgeändert. Ein Wikipedia-Eintrag, der abgeändert wurde und offensichtlich nicht im Sinn des ursprünglichen Erstellers. Und der fand dann auch, ja, er könne da mit dem Datenschutzrecht einen Löschantrag stellen. Und das landet dann auch bei der Aufsichtsbehörde. Das hat dann aber ebenso nicht funktioniert, muss man sagen. Also auch da, ja, Konsequenzen tragen. Das ist letztlich dumm gelaufen, aber in eigener Sache. Da sieht man immer wieder, dass Personen in eigener Sache Daten bearbeiten und dann von den Folgen überrascht sind, dann versuchen, das mit dem Datenschutzrecht zu lösen und das funktioniert dann nicht. Das sind letztlich Datenpannen in eigener Sache. Wir waren ja noch beim Filmen und da kann wirklich viel dumm laufen. Das ist ganz klar. Zum Beispiel im Spital, im Operationssaal, da kann auch gefilmt werden. Euch fällt vielleicht auf, es gibt ziemlich viele Fälle heute, die einen medizinischen Kontext haben. Ich glaube aber, das liegt nicht daran, dass es bei den Ärztinnen besonders viele Probleme gibt in dieser Hinsicht, sondern dass sie einfach schneller melden oder schneller melden müssen. Oder dass es einfach häufiger auffällt. Jedenfalls, ihr könnt euch hier vorstellen, wir sind ein Spital, heute auch Konkurrenz im Gesundheitswesen, man will modern sein, dann gibt man einen Auftrag für so einen Imagefilm. Man will sich positiv darstellen, vielleicht auch ein paar TikTok-Clips oder so. Da gibt man den Auftrag und dann wurde das Krankenhaus zum Drehort. Auch die Operation einer Patientin wurde gefilmt. In einer Szene waren sogar Daten dieser Patientin sichtbar. Ja, der Film eben, der wurde dann auf YouTube veröffentlicht. Und da tauchte dann das Problem auf, dass irgendwie jemand fragte mal, diese Patientin, hat die zugestimmt, wurde die aufgeklärt? Es wird offen gelassen, aber wenn man es nicht darlegen kann, dann hat man die wohl nicht gefragt. Und auch persönlich, ja, ist auch etwas schwierig. Du liegst im Spital kurz vor der OP, irgendwie die Narkose steht bevor und dann kommen die und sagen, Herr Steiger, dürfen wir Sie filmen? Vermutlich ist das dann keine informierte und freiwillige Einwilligung. Und eben, man konnte das hier gar nicht belegen, dass hier eingewilligt wurde. Und eben dann noch der Höhepunkt, man könnte ja sagen, ja, diese Patientin, die war irgendwie zugedeckt und so, hat man gar nicht gesehen, aber die Krankenakte oder der Name oder so, der war auch noch deutlich sichtbar. Und das bei YouTube. Und das ist einerseits irgendwie amüsant, aber andererseits, ich meine, dieses Video, das liegt jetzt irgendwie bei Google im Speicher, das haben dann was Leute kopiert, heruntergeladen, das floss in KI-Training ein und. Das kann dann eben schon Folgen haben, ist nicht nur einfach abstrakt, was man hier sieht. Okay, ganz viele Probleme, ganz viel Ärger. Wir brauchen etwas Ruhe. Wo findet man Ruhe? In einem Raum der Stille. Solche Räume der Stille gibt es an vielen Orten. Ja, dass man sich eben entspannen kann, man das Bedürfnis etwas Ruhe, haben ja häufiger an Events, an Konferenzen, häufig wird das auch so noch sakral genutzt, so im Sinne einer kleinen Kapelle oder Kirche oder so, Mehrfachnutzung. Und gerade in Spitälern gibt's das häufig, natürlich auch aus einem traurigen Grund, weil dort ja Menschen sterben. Dann ist so ein Raum der Stille häufig auch gefragt für die Angehörigen. Das gab es eben auch im Spital, das hier thematisiert wurde, in diesem Raum der Stille im Spital, werden zu bestimmten Zeiten auch Gottesdienste abgehalten, da nicht alle Patientinnen und Patienten aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation an diesen Gottesdiensten teilnehmen können, wurde eine Kamera in diesem Raum installiert, damit die Patientinnen und Patienten im Raum, oder auf dem Fernseher, konnten sie da live diesen Gottesdiensten, vermutlich am Sonntagmorgen oder so, zusehen. Was könnte jetzt das Problem gewesen sein mit dieser Kamera? Ja, sie lief 24/7. Und ja, das wurde halt dann übertragen die ganze Zeit. Ja, ist halt etwas blöd. Das kann man sagen, ist ein Raum der Stille. Also wenn dort jemand ist und nichts sagt, dann hört man nichts, aber man sieht diese Personen. Und das über Monate hinweg, das fiel dann irgendwann auf. Auch hier, zum Teil würde man dann gerne mehr erfahren. Zum Beispiel, wurde das dann geschaut? Ja, also waren da... Irgendwie, ja, ist irgendwie, also das Kopfkino funktioniert bei diesen Fällen häufig wirklich sehr gut, muss man sagen. Ja, ist natürlich schlecht, wenn man als Spital oder auch als Ärztin oder Arzt dann sich solche Dinge leistet. Da sind die PatientInnen unglücklich und die gehen dann häufig zu Google und geben eine Bewertung ab. Die sitzen da vor dem Notebook und ein Stern und überhaupt. Und das ist schon ein Problem. Also gibt es auch Fake-Bewertungen, also der Konkurrenz, das ist dann die Ein-Stern-Bewertung, die eigene Fake-Bewertung, die hat 5 Sterne, alles wunderbar. Und daneben, gerade bei ÄrztInnen, die PatientInnen, die beschweren sich dann über gewisse Dinge und das ist schon nicht immer richtig. Also die Wahrnehmung, durchaus sachlich begründet, ist nicht immer korrekt, was hier dann geschrieben wird. Und was macht dann ein Arzt? Hier ein Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe. Ja, der hatte eine Patientin und die ging dann nach dem Besuch beim Arzt unter ihrem Klarnamen, ging sie zu Google und veröffentlichte eine Bewertung. Ja, und der Arzt, das passiert wirklich häufig, der reagierte dann mit einer öffentlichen Antwort und erwähnte darin die Diagnose. Sollte der Arzt nicht machen, ja, Berufsgeheimnis, Arztgeheimnis und so. Wobei ich es schon erstaunlich finde, das sehe ich häufig, dass auch PatientInnen, die gehen zu Google wirklich unter dem Klarnamen und geben eine Bewertung ab zum Arzt, egal ob gut oder schlecht. Ich würde das nicht machen, ja. Man muss nicht offenlegen, dass man beim Arzt ist. Ist auch erstaunlich. Aber nur weil man sagt bei Google öffentlich, hey, ich war bei diesem Arzt, bei dieser Ärztin, das heißt natürlich nicht, dass der Arzt dann einfach frei antworten darf. Aber achtet mal darauf, bei Google-Bewertungen von Arztpraxen, dort sieht man das sehr häufig, dass die Ärztinnen und Ärzte, die geben, in den Kommentaren geben die wirklich Vollgas. Und ja. Und eben, das ist häufig der Fall. Auch hier hat man dann untersucht und ja, dass der Beschuldigte regelmäßig Details der von ihm durchgeführten Untersuchungen in Reaktion auf schlechte Rezensionen erwähnt hatte. Ich habe auch schon Fälle gesehen, das war wirklich sehr ausführlich, also die halbe Krankenakte gefüllt, natürlich eine Zeichenbeschränkung, aber das geht natürlich auch nicht. Jetzt kann man sagen, der Arzt, der meint es ja gut, der wollte nur aufklären. Und ja, du kannst es gut meinen, aber es kann eben trotzdem dumm laufen bei dieser Bearbeitung von Personendaten. Ein Fall aus der Schweiz, Wohnungsnot haben wir, da bewerben sich ganz viele Menschen, die muss man irgendwie aussortieren, da darf man Fragen stellen. Und eine Verwaltung, die wollte den Nachweis einer allfälligen Schwangerschaft. Also in diesem Fragebogen, ihr müsst euch bewerben und dann sagt, bist du schwanger, ja oder nein? Schon etwas speziell, oder muss man irgendwie den Schwangerschaftstest irgendwie fotografieren oder so und oder hat man dann bessere Chancen und fälscht man den und was ist, wenn man schwanger ist, aber und so, also ein Abgrund, muss man sagen. Aber das war gut gemeint. Der Vermieter, die Verwaltung hier, der sagte, ja, wir haben größere Wohnungen und wir wollen eben Familien berücksichtigen, aber auch jene, die erst in der Familienplanung sind. Die sollen also gegenüber Familien mit Kindern nicht benachteiligt werden. Wobei irgendwie, aber Familienplanung ungleich Schwangerschaftsstatus und so, ist es, ja, also eben gut gemeint, ist vielleicht nicht eben gut genug. Aber wir alle haben ein Herz für Kinder. Das führt dann auch dazu, dass man in, sage ich, besonderen Situationen Kinderbilder verwendet. Zum Beispiel beim Online-Dating. Du suchst eine Partnerschaft, ein Abenteuer, du verwendest Tinder oder sonst so eine Plattform. Vielleicht bist du jetzt auf der männlichen Seite, zielst auf Frauen und sagst, ja, die haben ja gerne Kinder. Vielleicht sympathisch. Das hat der Leiter einer Tennisschule so gemacht. Der hat auf einem Foto, hatte er da 3 Kinder drauf, mutmaßliche SchülerInnen dieser Tennisschule und hat das dann online veröffentlicht. Die betroffenen Personen, also die Kinder, die wurden natürlich nicht gefragt, auch ihre Eltern, Erziehungsberechtigten wurden nicht gefragt. Sie haben auch nicht eingewilligt, er hat das einfach so gemacht. Das auch so wieder, ja, sind so typische Dinge, letztlich eine Art Murphy's Law, ja, also was dumm laufen kann mit diesen Personendaten. Das läuft auch fast überall dumm. Das kann jederzeit passieren, eben häufig unbedacht Missgeschicke. Aber eben, ich denke, man kann einiges daraus lernen. In diesem Sinn für heute noch ein letzter Fall. Ein Fall, der auch für die Technikaffinen vielleicht interessant ist. Wo stellt man die Telekom-Hardware hin, den Server? In die Gästetoilette, ja. Also die Hardware, ein Server und die Backup-Technik wurde in einer Gästetoilette untergebracht. Zwischenbemerkung, die Backup-Technik und der Server, die sollten ja eigentlich getrennt sein, so, also irgendwie, aber okay. Und ihr lacht schon, ihr habt es schon gelesen, oder? Der Serverschrank, der hatte kein intaktes Schloss, eine relativ geringe Höhe und diente zugleich als Wickeltisch. Ein Fall aus Niedersachsen. Ist noch schwierig, das zu illustrieren. Ich habe mir das etwas so vorgestellt. Also man sieht ja auch noch den Deckel oben und dann irgendwie unten sind die Server drin, da kann man irgendwie Schublade herausziehen, bisschen Plumpsklo und so. Ja, ist pragmatisch. Aber gibt natürlich ein Problem, das hat auch die Aufsichtsbehörde so gesehen. Dann in der Behördensprache hat man insbesondere das Risiko für Feuchtigkeitsschäden betont, die Verfügbarkeit. Da hat man dann interveniert und dann hat man das Schloss ausgetauscht, nicht abgeschlossen, ausgetauscht. Und dann hat man nicht etwa die Hardware verschoben. Ja, man hat einfach so eine Wand irgendwie eingebaut. Irgendwie schwierig, ja. Aber das in diesem Sinn der letzte Fall. Und für jene, die sich im CCC-Umfeld bewegen, beim Chaos Computer Club, die kennen das, Verwechslungsgefahr. Nicht zu verwechseln mit dem Datenklo. Denn das gibt es, das Datenklo. Wenn man bei einem Chaos Camp oder so ist, da wird also tatsächlich in so einem Toy-Toy wird dann die Netzwerk-Hardware untergebracht. Also das wäre dann die datenschutzkonforme Variante, wie man das mit der Toilette verbinden kann, aber bitte keine Doppelnutzung. Das war der letzte Fall. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön.
Vielen Dank, Martin, für diese vielen Beispiele. Gibt es Fragen, Reaktionen aus dem Publikum? Dann gerne beim Mikrofon aufreihen. Und wir nehmen gleich die erste Frage.
Ja, der Beispiele, das wäre doch spannend. Ja, Beispiele, erzählt.
Nein, ich habe eine Frage. Kannst du nochmal zurück zum Schwangerschaftstest, Angau?
Ja.
Ich wollte fragen, ob sie das rausnehmen mussten oder wie die Gesetzeslage ist. Dürfen die das fragen? Also ist es wie beim Bewerbungsgespräch, wo man nicht fragen darf?
Sie dürften nicht fragen. Also man hat ihnen nahegelegt, das bitte anzupassen, was sie auch gemacht haben. Eben, sie hatten es gut gemeint. Wir sind auch in der Schweiz. In der Schweiz wird man dann normalerweise nicht angefragt von der Aufsichtsbehörde. Sie kann auch keine Sanktionen direkt verhängen. Datenschutzrechtlich hier ist die Frage der Erforderlichkeit. Also ist es erforderlich, diese Daten zu bearbeiten, ja oder nein? Und in diesem Kontext offensichtlich nein, ja. Das heißt, wenn du darfst aus meiner Sicht Wohnungen speziell für Familien vermieten, auch als private Vermieterin, aber das kannst du ja anders fragen, ja. Und da musst du schon etwas aufpassen. Also ist definitiv eine Gratwanderung, was hier passiert, aber ja, das wurde wohl angepasst. Wobei, was immer hier der Punkt ist, wenn es jemand macht, musst du davon ausgehen, andere machen das auch.
Ist gut, danke.
Ja. Dumm gelaufen kann ja nicht nur technisch oder organisatorisch passieren, sondern auch politisch, dass zum Beispiel eine Gemeinde von Faschisten regiert wird und Zugriff hat auf die Zivilstandesarchive, wo man auch herausfinden kann, wer Transperson ist. Gibt es da irgendwelche Meinungen oder Entwicklungen im Datenschutzrecht, die uns davor schützen?
Das ist ein altes Problem, nämlich das alte Problem, dass wir diesen Datenschutz haben, der gilt für Private und für Behörden. Und die gleichen Behörden, die damit reguliert werden, sollen uns auch wieder schützen. Also das ist immer so etwas ein Zielkonflikt. Wir haben das eben auch bei anderen Beispielen, eben der klassische Überwachungsstaat. Also die gleichen Behörden, die uns überwachen, von der Struktur her, von der Staatsstruktur her, die sollen auch unseren Datenschutz gewährleisten. Und das kollidiert und da gibt es aus meiner Sicht keine saubere Lösung. Also wenn du so eine Gemeinde hast und die wird irgendwie plötzlich von Rechtsradikalen regiert oder schauen wir in die USA, ja, da beschafft man sich plötzlich Zugriff, dann geschieht das und man weiß eigentlich gar nicht so recht, was man dagegen machen soll. Und deshalb ist auch ein Anliegen, das wir in der Netzpolitik häufig haben, die Datensparsamkeit. Das heißt, du kannst mit der Datensparsamkeit, wenn man die leben würde, könnte man den möglichen Schaden eingrenzen. Aber das ist alles sehr schwierig und ich persönlich kenne keine gute Lösung. Wenn hier jemand eine gute Lösung kennt, wie man sich vor dem eigenen Staat schützen kann, gerne her damit. Aber es ist halt wirklich sehr schwierig. Wir haben ja nicht die Wahl. Wir leben hier in der Schweiz, im Kanton Zürich. Wir müssen einfach akzeptieren, dass es eben dort dumm läuft oder eben nicht nur dumm läuft, sondern dann Vorsätzliches geschieht mit den Daten. Und für mich ist das sehr ernüchternd.
Danke.
Nächste Frage.
Hast du das Problem mit den Google-Bewertungen auch bei deiner Anwaltskanzlei, dass die dort ihre Fälle schildern?
Wir hatten das Problem auch schon, und zwar mit schlechten Bewertungen von Gegenparteien. Und ihr lacht jetzt, aber das ist wirklich unangenehm. Und Google ist nicht so einfach davon zu überzeugen, dass das nicht geht. Aber man schafft es, wenn man weiß wie. Aber das passiert tatsächlich, ja. Gegenparteien gibt es auch in Deutschland auch einige echte Fälle, wo das ein Thema war und auch klar ist, dass das nicht geht, ja. Aber Google-Bewertungen ein großes Thema für sich.
Ja, du hattest noch ein Beispiel verlangt. Da kann ich eines bieten, wenn man ein Rechenzentrum hat und die alte Türe durch eine neue Sicherheitstüre ersetzt, ist das nicht sehr sinnvoll, wenn 2 Meter nebendran ein mannshohes Loch im Beton ist und jeder rein kann.
Sehr schön. Vielen Dank für das Beispiel, HP. Ja.
Gibt es noch weitere Beispiele, Reaktionen?
Ja, die haben alle Angst. Sie können ja Beispiele von Freundinnen und Freunden erzählen, ja. So, Frage für einen Freund.
Genau.
Dieser Klassiker, ja.
Also ich hätte sonst schon noch eine Frage an dich, weil das ist ja jetzt schon lustig, darüber zu lachen. Ja. Aber eigentlich ist es ja auch ein bisschen tragisch, weil bei so vielen von diesen Beispielen muss man im Nachhinein sagen, sagen sich wahrscheinlich auch die beteiligten Personen, ja, wie konnte das nur passieren? Und du hast auch darauf hingewiesen, eben, wir haben da jetzt einzelne Fälle, die werden dann gemeldet, die kommen dann raus, aber wahrscheinlich ist da die Dunkelziffer ziemlich erschreckend hoch. Was kann irgendwie getan werden, um da die Aufklärung noch ein bisschen vorwärts zu treiben, damit die Leute sich früher schon die richtigen Gedanken machen?
Ich denke, es ist genau das, dass man Aufklärung betreibt. Das habe ich heute auch indirekt versucht mit diesen Beispielen, damit es eben nicht nur abstrakt ist. Dass man sieht, was passiert, das passiert anderen. Man sieht auch, das kann passieren, sollte nicht passieren. Und eben ganz klassisch, man lernt daraus. Ich denke, was wir gerade bei der Datensicherheit, aber auch sonst im Datenschutz viel zu häufig haben, sehr abstrakt. Man sagt, ja, du brauchst eine Datenschutzerklärung, du musst Risikobeurteilung machen, ein Dateninventar und. Und damit verlierst du schon ganz viele. Ich meine, auch viele dieser Beispiele werden damit nicht gelöst, indem du einfach etwas dokumentierst oder Spielregeln aufstellst. Das Beispiel am Anfang, die Briefe auf dem Autodach liegen lassen. Ja, das wäre nicht im Reglement so vorgesehen gewesen. Passiert halt trotzdem. Und deshalb einerseits Aufklärung, auch mit Beispielen, und dann so eine Just Culture etablieren. Also, dass diese Probleme gemeldet werden, dass man daraus lernen kann, dass man darüber spricht, wie wir das zum Teil in der IT ja haben, auch in der IT fordern. Das kann helfen. Da haben wir aber das Problem, dass diese Meldepflicht ist sehr ambivalent. Also, wenn du in der Schweiz, wenn du seine Datenpanne meldest, das kann sehr anstrengend werden, das Verfahren. Wer das schon mal gemacht hat, der macht es häufig nicht nochmals, wenn es sich vermeiden lässt. Weil der Umgang mit der Behörde ist dann nicht konstruktiv, sondern das kann dann wirklich sehr unangenehm sein. Das große Vorbild selbstverständlich ist immer die Luftfahrt. Wir haben eine sehr sichere Luftfahrt, weil das dort vergleichsweise gut funktioniert. Das musste man aber auch etablieren, zum Teil über Jahrzehnte hinweg.
Wir haben eine weitere Frage oder Meldung.
Genau, ich habe noch ein Beispiel, und zwar, wenn eine Arztpraxis Arztberichte und Rechnungen detaillierte per E-Mail versendet, unverschlüsselt, und man sie darauf hinweist, dass die ja unverschlüsselt waren, da gibt es auch das Problem, dass zwar die technische Maßnahme da ist, aber organisatorisch wissen die Leute nicht, wie das funktioniert. Und mir wurde dann wirklich sehr überzeugt gesagt, doch, die sind verschlüsselt, weil sie haben ja hin. Ja. Ich habe dann gesagt, nein, war es nicht. Könnte man das bitte in Zukunft per Post kriegen? Dann haben sie gesagt, das geht bei Ihnen nicht, alles digitalisiert und es sei verschlüsselt. Hat sich dann herausgestellt, es ging da doch per Post von Hand beschriftet mit Briefmarke. Aber ich denke, die machen weiter so.
Dankeschön.
Gerade auf das Beispiel hin, mit dem Behörden sich absprechen. Was Gold wert ist, ist tatsächlich Cybersecurity-Versicherung. Ich werde mein Beispiel nicht nennen, aber ich muss sagen, dadurch, dass ich dann rechtlich nochmal einen Beistand hatte, das war Gold wert. Also wirklich, ich hatte da einen Zug, einen sehr guten Anwalt zur Hand, und der hat mich da so ein bisschen durchnavigiert, und ich sag, das hat sich definitiv gelohnt.
Okay, also die Empfehlung, euch zu versichern. Da einfach meine Empfehlung, lest gut, was eure Versicherung verspricht auf dem Papier. Das geht häufig nicht so weit, wie ihr euch denkt. Es wurde hier der gute Anwalt erwähnt. Wenn ihr wirklich ein Verfahren führen müsst, dann genügt zum Beispiel eine Deckung von 50.000 Franken nicht in der Schweiz. Ja, also bei vielen dieser Versicherungen, die auch so etwas Upselling sind, oder? Das ist einfach ein gutes Geschäft für die Versicherung zum Teil, gerade bei Privatpersonen, schaut genau hin, was hier eigentlich gedeckt wird, denn es gibt gute Versicherungen, aber eben auch ganz viele sind von Leistungsumfang her leider enttäuschend.
Danke für den Vortrag. Im Vergleich zu Europa mit GDPR ist ja die Schweiz datenschutzrechtlich etwas schwächer aufgestellt als andere. Können Sie uns da verorten und vielleicht einen Ausblick geben in die Zukunft, was auf uns zukommt oder was für Möglichkeiten dass es gibt, diese Datenschutzrechtsgrundlage zu verschärfen, weil ja der eidgenössische Datenschutzbeauftragte keine Sanktionsmöglichkeiten hat und in anderen Ländern schon.
Deine Frage erinnert mich daran, dass wir in der Schweiz inzwischen ganz viele IT-Dienstleister haben, Online-Anbieter, die betonen, wir hätten die besten Datenschutzgesetze der Welt. Proton, so ein Beispiel, das man immer gerne nennen kann. Aber es stimmt, unser Datenschutzrecht, positiv formuliert, ist liberal. Im Vergleich zur Europäischen Union. Ich bin aber nicht sicher, ob unser Ergebnis wirklich schlechter ist. Klar, wir haben nicht diese Möglichkeit, dass es Sanktionen gibt, direkt von der Aufsichtsbehörde. Auch sonst muss man wenig befürchten. Aber ich bin mir auch als Jurist eben nicht sicher, ob die Strafandrohung zu einem besseren Ergebnis führt. Im Strafrecht wissen wir das, das führt nicht unbedingt zu einem besseren Ergebnis. Und im Moment haben wir dieses liberale Datenschutzrecht. Wir müssen damit kutschieren. Es wäre sicher eine gute Idee, nach 5 Jahren dann zum Beispiel mal reinzuschauen, oder wie funktioniert das, wo muss man schrauben. Das heißt für mich aber nicht, dass man das EU-Datenschutzrecht kopieren muss, denn da gibt es auch offensichtlich viele Probleme. Und eben, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich mehr Datenschutz generiert. Wir haben ja auch in der EU Überwachungsstaaten. Wir haben eben diese Datenpannen, die gibt es auch aus der EU. Sie werden halt allenfalls eher bekannt oder so. Also ich bin hier wirklich in einem Zwiespalt, was hier funktionieren soll. Was mich in der Schweiz am meisten stört, und da haben unsere Mitmenschen in der EU ein großes Vorteil, in der Schweiz, wenn du im Datenschutz verletzt wirst, kannst du allein fast nichts machen. Es ist sofort sehr aufwendig. Wenn du zum EDIP gehst, das ist so meine Erfahrung, der interessiert sich mäßig für dich als betroffene Person. Ja? Und dann bleibt eigentlich nur noch der Klageweg. Und der Klageweg, der ist sehr, sehr aufwendig. Den wirst du im Normalfall nicht auf dich nehmen wollen, nicht auf dich nehmen können. Das kostet zu viel Zeit, zu viel Geld, zu viel Energie. Das heißt, du bist schnell mal am Ort, wo du hilflos bist. In der Praxis, du stellst ein Auskunftsbegehren, das wird gar nicht beantwortet. Passiert erstmal nichts. Du kannst dagegen klagen und dann, wenn du das Verfahren weiterführst und sich die Gegenseite wehrt, dann nach Jahren hast du mal ein Urteil und kriegst dann vielleicht die Auskunft, ja, die Daten wurden selbstverständlich längst vernichtet, auch Bewahrungsfrist. Also ich denke, wo wir Handlungsbedarf haben, ist bei den einzelnen Personen, die sich in der Schweiz faktisch nicht zur Wehr setzen können. Das schmerzt auch, ist auch meine anwaltliche Sicht, Einzelpersonen, wenn du dich wehren willst, dann solltest du dich wirksam wehren können und eben nicht mit einem wirklich viel zu großen Aufwand, wie das heute typischerweise der Fall ist.
Das ist ja auch wirklich ein Problem, die Frage, was die Regeln sind und wie sie dann durchgesetzt werden können oder umgesetzt werden. Ich kann mich an eine Anekdote erinnern, ein paar Wochen nachdem das revidierte Datenschutzgesetz in der Schweiz in Kraft trat, trat jemand vor versammelte IT-Fachleute und meinte dann, ja, eben dieses Gesetz ist ja jetzt seit ein paar Wochen in Kraft. Hier sind mal so gewisse Überlegungen, die ihr euch so langsam machen solltet. Ja. Was schon ein bisschen zeigt, wie ernst man das Thema teilweise nimmt oder eben auch nicht. Wir haben noch Zeit für 2, 3 weitere Fragen. Oder weitere Beispiele natürlich, gerne auch.
Ja, ich habe ein positives Beispiel, wie man ohne Klage, aber mit Hartnäckigkeit vorgehen kann. Wenn ich mein Auto in ein Parking stelle, dann wird mein Auto fotografiert. Steht sogar, dass es abgeglichen wird und ich habe ein Datenauskunftsbegehren gemacht. Dann hat die Parking AG gesagt, nein, sie hätte überhaupt keine Daten und Fotos schon gar nicht. Da habe ich gesagt, doch, das haben sie, weil sie sagen ja selber, dass sie das machen und sie gleichen es ab. Sie müssen es haben. Da haben sie gesagt, ja gut, das stimmt, wir haben sie, aber wir speichern sie nicht. Dann habe ich erneut geschrieben und gesagt, wenn sie diese haben, dann sind sie gespeichert. Anders geht es nicht. Und diese möchte ich jetzt haben. Und siehe da, die Fotos sind gekommen. Dann haben sie gesagt, wir nehmen nur das Kfz-Kennzeichen auf. Auf dem Foto ist das ganze Fahrzeug mit dem Fahrer drauf. und es wurde ziemlich sicher nachträglich geschwärzt. Und auf meine erneute Nachfrage haben sie gesagt, sie gehen davon aus, dass das alles rechtens sei, weil alle Parkhäuser in der Schweiz würden es so machen.
Letzte Frage bitte.
Ich habe jetzt die Beispiele allesamt als relativ amüsant erachtet. Wie kann man sich das vorstellen? Also wie viele Stunden hast du dich dadurch irgendwelche Berichte durchgewühlt oder sind einfach alle Beiträge relativ lächerlich? Oder also wie kann man sich das vorstellen?
Also es hat schon viel Unterhaltungspotenzial. Eben, jetzt kommt jetzt auf die Behörde an und so. Eben, wenn ihr selbst etwas rein wollt, Schleswig-Holstein, Österreich, kann ich wirklich empfehlen. Und ja, das kostet Zeit, sich die Dinge anzusehen. Ich schaue mir das zum Teil aus beruflichen Gründen an, habe mir aber jetzt auch Dinge angeschaut, einfach zum mehr herauszufinden. Es ist sehr unterschiedlich, ja, aber es ist auch eine Stilfrage. Eben, es gibt Behörden, die schreiben da Dinge, die helfen überhaupt nicht weiter. Auch in der Schweiz, man könnte meinen, der EDIP habe gar keine Fälle, der beschreibt quasi keine Fälle, noch immer die ganz großen Fälle. Dabei, jetzt nach dem neuen Gesetz, erhält der auch 1000 plus Anzeigen oder so pro Jahr. Da wird einfach gesagt, die wurden erledigt, wir haben keine Ahnung wie und so. Vielleicht kommt da noch mehr jetzt mit der Zeit. Aber ja, also vieles ist schon so tragisch-komisch. Nicht immer so formuliert tragisch-komisch, aber vieles ist schon geht schon in diese Richtung, ja. Also lest mal die Berichte ein wenig durch, das hilft.
Das ist doch eine super Empfehlung für den Rest des Wochenendes. Vielen Dank, Martin Steiger. Bitte. Okay.